Ich möchte uns heute daran erinnern, dass Gott regiert. Nicht Corona, nicht Putin, nicht Trump oder sonst wer, sondern Gott regiert diese Welt. Und auch Bingen, das ist halt lustig, dass das da drunter steht, Gott regiert Bingen, ist mir jetzt aufgefallen. Ja. Ich möchte mit uns aus der Bibel einen Text mir anschauen, der sehr dramatisch startet. Ja, Apostelgeschichte 12, die ersten Verse. Und ich kann es vorweg sagen, die guten Zeiten sind vorbei, ja, in der Urgemeinde. Am Anfang Apostelgeschichte 2, sie hatten Gunst bei Gott und dem ganzen Volk, der Herr tat täglich hinzu und da passiert viele Zeichen und Wunder durch die Apostel, wunderbares Wachstum, Tausende lassen sich taufen, da geht richtig was ab. Und jetzt einige Kapitel, ja, vielleicht sogar auch einige Jahre später da sieht es ganz anders aus. So die erste Verfolgungswelle, das hat vor allen Dingen die griechisch sprechenden Christen getroffen, also die Ausländer sozusagen, die mussten schon gehen. Wir erinnern uns an Stephanus und Philippus und all die Leute. Und jetzt geht es auch in der zweiten Verfolgungswelle den hebräisch sprechenden Christen an den Kragen. Und da steigt der Text ein. Etwa um diese Zeit begann König Herodes Agrippa, einige Gläubige in der Gemeinde zu verfolgen. Er ließ den Apostel Jakobus, den Bruder von Johannes, mit dem Schwert hinrichten. Als Herodes sah, dass diese Entscheidung den führenden Männern des jüdischen Volkes gefiel, ließ er Petrus während der Passafeierlichkeiten verhaften und ins Gefängnis werfen. 4 Einheiten zu je 4 Soldaten waren beauftragt, ihn zu bewachen. Herodes plante, Petrus nach dem Passafest in einer öffentlichen Verhandlung vor das Volk zu stellen und letztlich danach hinzurichten. Und da haben wir es gerade gelesen, ja, es ist eine Gefahr. Die Gemeinde ist in Gefahr. Also das ist nicht nur so eine theoretische vielleicht Gefahr, sondern eine ganz reale. Die Leute kommen in die Häuser, die Geheimpolizei kommt, zerrt die Leute raus und sie werden einer nach dem anderen fertig gemacht. Und jetzt ist es so, dass der Herodes merkt, Herodes war ja selber ein Ausländer, der römische Statthalter, der hat auch immer versucht, so sein Image aufzupolieren. Ja? Und er hat gemerkt, dass die jüdische Obrigkeit das eigentlich ganz gut fand, wenn er den Christen eins ausgewischt hat. Und deshalb dachte er, ja gut, den Jakobus, den hat er schon umbringen lassen. Das war so scheinbar der erste Leiter, der Nummer 1 auf der Liste. Ja, dann gehen wir jetzt die Liste weiter runter und nehmen wir den Petrus. Das ist der nächste so, der sich so als Leiter hervortut. Und jetzt bringen wir den um. Wird einkassiert, sitzt im Gefängnis. Und man könnte meinen, so aus christlicher Perspektive, das ist so schlimm und das ist so traurig und das ist es auch. Und das ist irgendwie manchmal so das Lebensgefühl, was wir als Christen so teilen. Irgendwie sind wir immer die kleine Minderheit. Irgendwie die meisten finden das ein bisschen seltsam, was wir tun und an Gott zu glauben und so. Und da ist die große böse Welt da draußen und die kleinen Christen müssen immer Angst haben. Und was soll aus uns werden? Aber ich möchte gerne mal uns eine andere Perspektive auf diese Situation zeigen. Wer sich denn da wirklich vor wem fürchten muss? Denn spannenderweise lesen wir hier, dass der Herodes Agrippa, also der mächtige Statthalter der Römer, 4 Einheiten zu je 4 Soldaten beauftragt, um diesen Petrus zu bewachen. 16 Leute? 16 Soldaten, um den Petrus in Schach zu halten? Ist der so gefährlich? Ist das so eine Art James Bond, den man mit Spezialeinheiten irgendwie in Gewahrsam halten muss? Wer hat denn da Angst vor wem? Der Herodes hat scheinbar eine Heidenangst, dass dieser Petrus ihm irgendwie entwischt. Ja, und wir erinnern uns, ein paar Kapitel vorher, da gab es so seltsame Geschichten. Da waren Petrus und Johannes im Gefängnis und am nächsten Tag waren sie nicht mehr da und haben im Tempel weitergepredigt. Das heißt, dem Herodes ist sehr wohl bewusst, dass wenn man sich mit den Christen anlegt, dass da so ganz schön wunderbare Sachen passieren können, die ihm nicht so schmecken. Und deshalb setzt er 16 Soldaten auf einen Mann an, damit die ihn in Schach halten. Ich meine, der muss nicht fürchten, dass die Christen zum Schwert greifen, einen bewaffneten Aufstand planen, die Burg erstürmen und den Petrus da rausholen. Dafür sind Christen nicht bekannt. Jesus sagt, wer das Schwert nimmt, wird durchs Schwert sterben. Also, vor wem hat er Angst? Vor wem hat er Angst? Ja, wahrscheinlich weiß er, mit wem er da zu tun hat. Und er ahnt schon, dass er richtig auf die Nummer sicher gehen muss, damit die Situation nicht außer Kontrolle gerät. Und vielleicht ist das die Perspektive, die wir uns zu eigen machen müssen. Nicht die Guten müssen Angst haben vor dem Bösen, sondern das Böse vor Gott. Weil Gott der Herr ist. Gott regiert diese Welt. Gott hat alles in seiner Hand. Für Gott sind so ein paar Soldaten, ja, die ganze römische Armee, das mächtigste Heer der damaligen Zeit, überhaupt kein Problem. Gott ist Gott. Und das dürfen wir uns immer wieder vor Augen führen und dem das vergewissern, dass Gott diese Welt regiert. Doch während Petrus im Gefängnis saß, betete die Gemeinde inständig für ihn zu Gott. In der Nacht vor der Verhandlung schlief Petrus angekettet zwischen 2 Soldaten. Und da halte ich jetzt mal inne, ja. Petrus schläft. in der Nacht vor seiner Hinrichtung. Ich meine, in der Nacht vor meiner Hinrichtung, da würde ich wahrscheinlich mit Herzklopfen und Panik und was auch immer da in so einem Kellerloch hocken. Aber Petrus schläft in diesem dunklen, finsteren Loch, wahrscheinlich in dieser Burg Antonia. Das ist die Statthalterfestung in Jerusalem, quasi in der inneren Stadt, also an der Stadtmauer auch, Riesendingen. Und da im finstersten Loch, wahrscheinlich ist da kein Fenster, da kommt nie Licht und Luft und Sonne hin. Das ist modrig, da stinkt es, da werden die Schwerverbrecher unten irgendwie angekettet. Und da ist er, zwischen zwei Soldaten, lesen wir, ja. Angekettet zwischen zwei Soldaten, hört sich nicht sehr bequem an. Also in so einem Loch zwischen zwei Soldaten angekettet zu schlafen. Aber obwohl das so unbequem, so fürchterlich ist und er weiß, dass er sterben wird, schläft er wie ein Baby. Wie geht das? In Angesicht dieser Umstände zu schlafen wie ein Baby. Ich muss euch gestehen, ich habe eine Aufgabe, die mich manchmal nachts wach hält, wo ich nicht schlafen kann, weil die Sorgen, die aus den Gemeinden an mich herangetragen werden, mir so Bauchschmerzen machen, dass ich nicht richtig schlafen kann. Und ich grübele und denke, und was macht man? Aber Petrus schläft, weil er so eine feste Gewissheit hat, so eine Zuversicht in seinen Gott, dass Gott alles in der Hand hält. Wir brauchen nicht Angst haben. Wir müssen nicht nachts wach liegen, weil wir in Gott diese Gewissheit haben dürfen, er trägt uns, er hält die Welt. Petrus weiß es, er kennt seinen Jesus, er kennt seinen Gott und er schläft. Und ich wünsche mir diesen Frieden und den kann nur Gott schenken. Petrus schläft und vor dem Gefängnistor hielten zwei weitere Soldaten Wache. Plötzlich erschien ein strahlendes Licht in der Zelle und ein Engel des Herrn stand vor Petrus. Der Engel stieß ihm in die Seite, um ihn zu wecken und sagte, schnell, steh auf. Und die Ketten fielen von seinen Handgelenken. Dann sagte der Engel zu ihm, zieh dich an und schnüre deine Sandalen. Das tat Petrus. Und nun nimm deinen Mantel und dann folge mir, befahl der Engel. Petrus verließ die Zelle und folgte dem Engel in dem Glauben, er habe eine Vision. Ihm war nicht bewusst, dass das Ganze tatsächlich geschah. Wahnsinnsgeschichte. Es ist der finsterste Ort in ganz Jerusalem. Und auf einmal ist da ein Licht. Gott kann es an den finstersten Orten dieser Welt Licht werden lassen. Für Gott sind all diese Burgtore, all diese Soldaten überhaupt kein Problem. Der Engel ist einfach da. Und er macht sozusagen das Licht an. Aber selbst von diesem Licht wird der Petrus nicht wach. Den muss er in die Seite stoßen, stand da gerade. Also es hört sich nicht sehr, sehr, sehr vorsichtig an. Den muss er richtig wachrütteln, weil der so tief schläft. Und der Engel rüttelt ihn wach. Na komm, schnell, steh auf, lass uns gehen. Ich frage mich, was machen die Soldaten? Aber egal, der Petrus, er wird wach und die Ketten fallen von seinen Händen. Und das ist es. Der Engel oder Gott kann uns freimachen von den Ketten, die uns halten. Und so oft sind wir in Dunkelheit und haben irgendwelche Ketten, die uns halten und irgendwelche Abgründe in uns, unsere Ängste und Depressionen und Abhängigkeiten und Sorgen und Schuld und was auch immer da ist. Aber diese Ketten können von uns fallen, wenn der Engel in unsere Dunkelheit kommt und uns Licht werden lässt, weil Gott ihn schickt. Das ist das, was wir Christen glauben dürfen, was wir immer wieder erleben können. Aber so oft sind wir im Unfrieden, so oft sind wir in der Dunkelheit alleine, so oft sind wir schlaflos in unseren Nächten. Aber diese Geschichte, die zeigt uns, dass es anders gehen kann. Und ich wünsche mir diesen Glauben, den die Urchristen, den Petrus auch hatte. Und vielleicht noch einen Gedanken. Warum gelingt es? Am Anfang lesen wir, warum das gelingt, warum der Engel kommt, warum diese Wunder passieren. Die Gemeinde betete inständig für ihn zu Gott. Und auch das ist so ein Schlüssel. Beten wir füreinander? Ich glaube, Gemeinde kann der Ort sein, wo wir wirklich füreinander vor Gott eintreten. Ja, wir können Gott nicht zwingen, oder das wissen wir. Wir haben reifen Glauben, denke ich, dass Gott nicht der Wunschautomat ist. Aber dennoch, wenn wir gemeinsam vereint vor Gott sind und vor ihm auf die Knie fallen und sagen, Gott, hier sind diese Anliegen, du siehst es, dann will er eingreifen und dann schickt er seine Engel und dann tut er Wunder. Und die Gemeinde lässt sich auch nicht verunsichern. Wir haben am Anfang gelesen, dass der Jakobus, der andere Leiter, hingerichtet worden ist. Er ist gestorben. Hat die Gemeinde da nicht gebetet? Doch, wahrscheinlich auch. Ja, manchmal passieren schlimme Dinge. Wir wissen es nicht, warum. Aber die Gemeinde hört nicht auf zu beten und bei Petrus betet sie trotzdem wieder, genauso inständig. Und da tut Gott das Wunder. Lass uns füreinander beten. Lass uns eine betende Gemeinde sein, die Gott einbezieht in das Leben. Und dann wird es an dunklen Orten hell. So wie vielleicht dabei von der Schwester. Du fährst da irgendwo hin und lässt ein bisschen Licht scheinen dort. Wunderbare Geschichte. Lasst uns Licht machen in dieser Welt. Ja? Genau. Und vielleicht noch so ein Gedanken. Ich muss gestehen, ich gucke manchmal ganz gerne einen Actionfilm, so um mich mit irgendeinem Superhelden die Welt zu retten. Das tut mir irgendwie gut. Und in diesen Actionfilmen, da ist ja immer was los, ja? Also der Adrenalin, den man sich dann so gibt. Aber wenn ich das hier lese, dann ist das kein Actionfilm. So, in so einer Actionszene wird wahrscheinlich der Engel reinkommen, den Petrus über die Schulter schmeißen, durchs Fenster raus, durch den Burggraben schwimmen und ab geht's mit spannender Musik im Hintergrund. Er ist alles nicht. Der Engel ist da. Ist keine Kampfszene. Muss nicht die Soldaten erst niederringen. Er ist einfach da. Die Ketten fallen von den Händen. Die Türen gehen auf. Keiner kann ihn aufhalten. Und er ist so gelassen und souverän. Er sagt, steh auf, Petrus. Zieh deine Schuhe an. Dafür haben wir Zeit. Und jetzt nimmst du deinen Mantel. Dafür ist auch noch Zeit. Und wenn du fertig bist, dann können wir gehen. Keine Action. Ganz souverän. Gott wird nicht nervös, der Engel wird nicht nervös angesichts der Wachen und Soldaten und all der Schwierigkeiten. Gott ist souverän. Der wird nicht nervös, wenn es mal schwierig wird in unserem Leben. Der hat alles in seiner Hand. Der spricht ein Wort und alles geschieht. Da teilen sich die Meere, da fallen die Mauern. Gott ist Gott. Gott regiert diese Welt. Nicht unsere Probleme, nicht unsere Schwierigkeiten, nicht unsere Feinde, nicht wer auch immer. Gott regiert diese Welt. Und das sehen wir auch in dieser Geschichte. Und dieser souveräne Gott, der schickt einen Engel und das reicht, um ganze Armeen in Schach zu halten. Und sie gehen da raus. Und es ist so surreal, so irreal, dass der Petrus denkt, der hat eine Vision. Sie passierten die erste und die zweite Wache, also die ersten Tore mit den Wachen davor und die nächste. Und erreichten das dritte, dieses Eisentor, das zur Straße führt, das sich wie von selbst vor ihnen öffnet. Wie bei der Garagentor, du drückst den Klicker und die Tür geht auf. Ja. Unglaubliche Geschichte. Das große Eisentor öffnet sich von ihnen selbst. Sie traten hindurch, gingen eine Gasse hinunter und als der Engel, und da verließ ihn der Engel plötzlich. Da begriff Petrus, was geschehen war. Es ist wirklich wahr, sagte er. Der Herr hat seinen Engel gesandt, mich vor Herodes gerettet und vor dem, was die Juden mit mir vorhatten. Die Türen öffnen sich wie von selbst. Wie oft stehen wir vor geschlossenen Türen und hämmern dagegen und kommen nicht weiter? Manchmal müssen wir vielleicht stärker Gott mit einbeziehen. Manchmal müssen wir vielleicht auch eine andere Tür nehmen, weil wir vor der falschen Tür stehen. Aber mit Gott, da öffnen sich auch die größten Tore. Und sogar dieses große eiserne Burgtor, dieser Burg Antonia, ich habe es gerade gesagt, in Jerusalem, dieses Tor ist dafür designt, dass anrennende Armeen mit Rammböcken wochenlang da nicht durchkommen. Und der Engel, der geht einfach hindurch. Die größten Hindernisse sind für ihn kein Problem. Und dann auf einmal die kühle Nachtluft und der Petrus wird wach und er checkt, das ist doch kein Traum. Ich bin frei. Es ist real. Ich stehe jetzt hier auf dem Stadtplatz irgendwo in Jerusalem und es ist wahr. Gott hat mich rausgeholt. Interessant ist auch, da steht hier im Griechischen nochmal betont, eine Gasse. Also der Engel, der ist nur so lange da, wie Petrus ihn wirklich braucht. Und als er ihn nicht mehr braucht, ist er weg. Und jetzt muss Petrus selber seinen gesunden Menschenverstand benutzen. Wo geht er jetzt hin? Er geht jetzt nicht wieder zurück in die Zelle. So schlau ist er schon. Ja? Er geht weiter. Und vielleicht auch geistlich interpretiert. Also wir müssen nicht immer wieder zurück, da wo die Ketten sind und wo die Dunkelheit ist. Und manchmal sind wir so dumm und gehen immer wieder dahin, wo es uns nicht gut tut. Gehen immer wieder in die Gefangenheit. Aber wenn du wach wirst, weil du gecheckt hast, dass Gott dich da rausholt, dann geh an einen anderen Ort. Und Petrus geht an den Ort, wo die Gemeinde ist. Petrus geht zur Gemeinde, weil da die Menschen sind, die für ihn beten, weil da seine Freunde sind, weil er da Ermutigung und Halt und Hilfe bekommt. Das ist das, was Gott ihm anbietet und was Petrus Gott sei Dank weiß. Petrus erlebt Freiheit, Befreiung. Und ich möchte uns eine Geschichte erzählen, nicht nur erzählen, sondern eine wahre Geschichte hier aus Open Doors, kennt ihr wahrscheinlich aus einem der Open Doors Bücher, die mich tief, tief berührt hat. Vielleicht kennt ihr sie, von Dimitri. Dimitri ist ein Mann, der im Kommunismus groß geworden ist, Christ ist, war, wie auch immer, er entdeckt seinen Glauben neu und er hat eine Bibel im Haus. Das war damals gar nicht so selbstverständlich, irgendwo weit draußen in Russland. Und er liest und studiert mit seiner Familie und seinen Kindern die Bibel und sie entdecken diesen Jesus ganz neu für sich als Familie und sie fangen so Feuer. Und das bleibt nicht verborgen und auch die Nachbarn kriegen mit, dass sie da singen und beten und irgendwie als Familie Gottesdienste feiern. Und da kommen Nachbarn dazu und interessieren sich dafür und es wächst zu einer Hausgemeinde. Dort irgendwo in den großen Weiten Russlands. Natürlich kriegt das auch die städtische Obrigkeit mit. Die Kommunisten finden sowas nicht lustig, wenn die Christen sich da vermehren. Da wollen sie unterdrücken und Einhalt gebieten. Und die kommen natürlich erstmal ein bisschen freundlicher und dann immer unfreundlicher und was auch immer, Polizei, KGB, was auch immer. Und sie setzen ihn unter Druck. Sagen, hör auf mit dem Quatsch, Dimitri. Wir brauchen das hier nicht in der Stadt. Du machst nur Unfrieden und Unruhe. Und er kriegt Stress auf der Arbeit, er kriegt viele Probleme. Die Geschichte ist zu lang, als dass man jetzt alles erzählen kann. Und es wird immer aussichtsloser, aber obwohl es so übel ist von den Obrigkeiten, wächst die Gemeinde wie verrückt. Am Ende sind es 150 Leute in dieser Hausgemeinde vom Dimitri. Und es reicht dann irgendwann der kommunistischen Obrigkeit und sie nehmen Dimitri und sperren ihn ein. Er kommt in ein Hochsicherheitsgefängnis, tausende Kilometer entfernt, irgendwo im fernen Sibirien. Und das ist kein flauschiges Gefängnis, so mit Einzelzimmer und so, sondern das ist so ein übler Folterknast. Und da ist er. Für nichts anderes, als dass er seinem Gott treu war und versucht hat, von diesem Jesus zu zeugen. Und er ist der einzige Christ unter 1500 Schwerstkriminellen irgendwo da draußen in Russland. Und er ist da nicht nur einen Tag, nicht nur eine Woche, nicht nur ein Jahr. Nein, am Ende wird er 17 Jahre lang an diesem fürchterlichen Ort sein. Im dunkelsten Ort wahrscheinlich in ganz Russland. Und da ist er in seiner Zelle. Und er erlebt all die Unterdrückung und all die schlimmen Dinge, die man im Knast so miterleben kann. Hunger, Kälte, all das. Aber er behält sich seinen Glauben und er hat so eine geistliche Übung, die er jeden Tag für sich so praktiziert. Denn jeden Morgen bei Sonnenaufgang richtet er sein Gesicht nach Osten, hebt die Hände und singt ein Lied zur Ehre Jesu. Ein Jesuslied. Das lässt er sich nicht nehmen. Natürlich gefällt das weder den Aufseher noch den anderen Gefangenen. Sie versuchen ihn zu Schweigen zu bringen. Sie brüllen, sie bewerfen ihn mit Dreck und Unrat, sie hauen mit den Bechern gegen die Gitterstäbe. Aber Dimitri lässt es nicht und irgendwann gewöhnt sich daran, dass er jeden Morgen sein Jesuslied singt. Die Zeit vergeht und sie versuchen immer wieder Dimitri zu brechen. Schläge, Folter, all das Ganze. Und er bleibt treu, bis er an einen Punkt kommt, wo er eigentlich aufgeben möchte. Denn sie belügen ihm, sie sagen ihm, weißt du was? Da zu Hause wartet keiner mehr auf dich. Wir haben deine Frau umgebracht und deine Kinder sind in sowjetischen Umerziehungslagern. Da ist keiner, der dich vermisst. Und er sagt an dieser Stelle, nee, kann ich mehr. Ich unterschreibe alles, ich mache, was ihr wollt, aber lasst mich hier raus. Und sie sagen, ja, für ein Geständnis, dass du ein westlicher Spion bist und so weiter und dass du dem Ganzen abschwörst, dann können wir dich gehen lassen. Und in diesem tiefsten Punkt, wo er gebrochen in seiner Zelle liegt und einfach nur noch nach Hause will, nach seinen Kindern schauen, da passiert auch so ein Wunder. Er hat so eine Vision, er hört, er sieht, er erlebt es, dass seine Familie, seine Frau und seine Kinder und seine Brüder zu Hause für ihn beten, weil sie spüren, dass er Hilfe braucht. Und wie durch ein Wunder hört er dieses Gebet akustisch, diese Stimmen seiner Familie, die tausende Kilometer entfernt für ihn beten und er weiß, dass sie ihn angelogen haben und dass seine Familie lebt. Als die Leute kommen und haben das Geständnis da aufgesetzt, sagt er, nein, ich verschreibe nichts. Sie sind sauer, können nichts machen, aber Dimitri bleibt standhaft. Nun, es geht weiter einige Zeit, bis es zu dem Zeitpunkt kommt, wo sie wieder einen Vorwand gefunden haben, um ihn jetzt endgültig umzubringen. Und ich lese euch die Geschichte vor an dieser Stelle, wo sie quasi ihn zur Hinrichtung abführen wollen. Aus der Sicht von Dimitri. Ich wurde geschlagen und bestraft. Und dann hieß es, dass sie mich jetzt hinrichten würden. Die Wärter schleiften Dimitri aus seiner Zelle hinaus und den Mittelgang des Gebäudes entlang. Aber da geschah das Unglaubliche. Bevor sie die Tür zum Hof erreichten, wo sie Dimitri erschießen wollten, standen 1500 hartgesottene Kriminelle neben ihren Pritschen stramm, ihre Gesichter nach Osten gerichtet und begannen zu singen. Dimitri erzählte mir, dass es sich anhörte wie der größte Chor der Menschheitsgeschichte. 1500 Kriminelle erhoben die Arme und sangen das Jesuslied, das Dimitri ihnen all die Jahre jeden Morgen vorgesungen hatte. Dimitris Wärter ließen ihn augenblicklich los und wichen zur Seite, die Gesichter voller Angst. Einer fragte mit zitternder Stimme, wer bist du? Dimitri richtete sich so hoch und stolz auf, wie er konnte und erwiderte, ich bin ein Kind des lebendigen Gottes, der Jesus heißt. Die Wärter führten ihn in seine Zelle zurück. Nicht lange danach wurde er freigelassen und konnte zu seiner Familie zurückkehren. Und jetzt, etliche Jahre danach, saß ich hier und hörte zu, wie Dimitri mir die Geschichte seiner schier unbeschreiblichen Leiden und der unerschütterlichen Treue Gottes erzählt. Was für eine Geschichte. 17 Jahre lang Leid, Schmerz. 17 Jahre lang das Elend. Aber am Ende zündet Gott ein Licht an, an diesem dunkelsten Ort in ganz Russland, wo 1500 Schwerstkriminelle Gott die Ehre geben und ihm ein Lied zur Ehre singen. Vielleicht hat Gott Dimitri gebraucht, um Licht an diesen Ort zu bringen und den Menschen, die nie das Evangelium gehört hätten, letztlich irgendwo ein Stück weit diesen Funken, dieses Licht weiterzugeben. Dass etliche von denen vielleicht doch ihn erkannt für sich haben und auch Ja zu ihm gesagt haben. Wir verstehen Gottes Wege nicht. Und manchmal ist es dunkel, auch in unserem Leben. Manchmal fühlen wir uns gebunden und da sind die Soldaten und es ist alles so aussichtslos. Aber ich möchte euch heute Morgen daran erinnern, Gott hat einen Plan mit deinem Leben. Hab keine Angst. Er möchte dir Frieden schenken. Er wird dem Ganzen einen Sinn geben. Er wird dir Freiheit schenken. Und er will uns erretten. Denn Gott regiert diese Welt, nicht das Böse. Das müssen wir uns immer wieder klar machen. Petrus überlegte und ging dann zum Haus von Maria, der Mutter des Johannes Markus. Dort waren viele Menschen zusammengekommen, um zu beten. Er klopfte an die Tür im Hofeingang und eine Dienerin mit Namen Rode kam, um zu öffnen. Wir sind schon fast fertig mit der Geschichte, aber am Ende hat es doch noch so ein paar interessante Wendungen. Petrus klopft an dieser Tür. Und das ist, wir haben gerade von ein paar Türen gelesen, ja. Die einzige Tür in dieser Geschichte, die nicht so schnell aufgeht, ist die Tür zur Gemeinde. Die anderen Türen gehen alle auf, das ist für Gott gar kein Problem. Aber an der Tür zur Gemeinde, da steht Petrus am längsten und kommt nicht rein. Und das ist manchmal so schade, dass Gott vielleicht manchmal die größten Schwierigkeiten hat mit der Tür zur Gemeinde, nicht die Türen da draußen. Weil wir manchmal so genau Bescheid wissen, wie Gott ist. Weil wir ihn in der Tasche haben. Weil wir ihn gar nicht mehr der andere sein lassen, sondern irgendwie ihn genau beschreiben und erklären können. Petrus klopft. Und jetzt wird es fast schon ein bisschen lustig. Als sie seine Stimme erkannte, war sie so durcheinander vor Freude, dass sie, ohne die Tür zu öffnen, wieder zu den anderen zurücklief. Petrus steht vor der Tür, rief sie. Und jetzt die Antwort: Du bist von Sinnen, meinten die anderen. Du bist verrückt. Ja. Als sie darauf beharrte, kam sie zu dem Schluss: Es muss wohl sein Engel sein. Petrus aber hatte weiter geklopft. Und als sie schließlich die Tür öffneten und ihn sahen, waren sie außer sich vor Staunen. Das ist spannend, ja? Wofür beten die da gerade? Für Petrus. Und als die gute Nachricht kommt, Petrus steht vor der Tür, da sagen sie, du spinnst. Kann es sein, dass wir als Gemeinde manchmal beten und gar nicht daran glauben, dass es passiert? Und als sie merkt, ich weiß es nicht, aber vielleicht stampft sie mit dem Fuß auf, nein, ich habe es gehört, wirklich, ich bin doch nicht verrückt. Dann haben sie die nächste Lösung, ja, der Unglaube als erstes, du bist verrückt, das stimmt nicht. Nach dem Unglauben kommt dann das Theologisieren und Theoretisieren. Es muss wohl sein Engel sein. Man findet irgendeine geistige, überhöhte Erklärung für das, was da so passiert. Aber Petrus ist keine Theorie, sondern Petrus ist Realität und er steht vor der Tür und er klopft. Und irgendwann holt die Realität sie ein und öffnen die Tür und dann sind sie außer sich verstorben. Weil Gott größer ist als unser Unglaube. Weil Gott größer ist als unsere frommen Theorien. Weil Gott der Allmächtige ist, der uns immer wieder überrascht und verwundert, über den wir immer wieder staunen können, den wir anbeten dürfen. Das ist der Gott, an den wir glauben. Deshalb sind wir heute Morgen hier, oder heute Nachmittag hier und wollen ja mit ihm Zeit verbringen. Und ich wünsche mir, dass das auch im Alltagsleben immer wieder Realität ist, dieses Eingreifen Gottes, dass wir die Augen dafür haben und dass wir ihm die Türen öffnen, unsere Herzenstür, dass er reinkommen kann, damit er Dinge verändern kann, die wir selber nicht auf die Reihe bekommen. Wunder sind da. Wir müssen sie nur sehen wollen und auch erleben wollen. Mit einer Handbewegung bedeutete Petrus, ihn ruhig zu sein, und er erzählte ihnen dann, was geschehen war und wie der Herr ihn aus dem Gefängnis herausgeführt hatte. Berichtet Jakobus und den anderen Brüdern, was passiert ist, sagte er dann. Dann ging er hinaus, zog an einen anderen Ort. Er geht, wie gesagt, er schaltet schon seinen Menschenverstand ein, er flieht. Er provoziert nicht. Ein paar Jahre davor ist er in den Tempel gegangen, hat gepredigt. Jetzt geht er nicht in den Tempel, sondern jetzt geht er weg. Weil er weiß, hier ist es ein bisschen heiß. Ja? Also wir müssen auch Gott nicht versuchen und die Dinge nicht provozieren. Petrus geht weg. Jetzt auf der anderen Seite, Herodes. Beim Morgengrauen herrschte große Bestürzung unter den Soldaten, die sich fragten, was mit Petrus geschehen war. Herodes Agrippa erteilte Befehl, alles gründlich nach ihm zu durchsuchen. Als er nicht aufzufinden war, verhörte Petrus die Wachen und ließ sie abführen und hinrichten. Danach verließ Herodes Judäa und blieb für längere Zeit in Caesarea. Interessant, wer sollte hingerichtet werden am Anfang und wer ist am Ende dann dran? Und Herodes kann nicht anders, weil der Gesichtsverlust so groß ist. Und obwohl er natürlich weiß wahrscheinlich, was da passiert ist, dass es nicht Schuld der Wachen war. Aber er kann nicht anders, als sie dann hinrichten zu lassen, seine eigenen Leute. Und er, der sich sein Image aufpolieren wollte in Jerusalem vor den Juden, der muss letztlich mit absolutem Gesichtsverlust nach Caesarea, das ist die andere Statthalterstadt am Mittelmeer, dann abhauen, weil die lachen über ihn. Der kriegt ja nicht mehr seine eigene Burg unter Kontrolle. Da können die Gefangenen einfach weglaufen. Wie will der denn das Land regieren? Der wird zum Gespött des Volkes. Er, der sich so toll fand. Und jetzt haut er ab wie ein geschlagener Hund nach Caesarea und versucht da seine Wunden zu lecken. Und man könnte meinen, dass der Herodes jetzt endlich seine Lektion gelernt hat. Gott ist größer. Er hat es geahnt. Er hat versucht, mit Gott zu kämpfen, seine besten Soldaten dahingestellt, er hat verloren. Eigentlich müsste man doch nach so einer Erfahrung irgendwie ein Einsehen haben, dass Gott größer ist als die menschlichen Möglichkeiten. Und vielleicht hat er das am Anfang, aber es dauert nicht lange, dass, jetzt überspringen wir ein paar Verse, dass er dann letztlich wieder politisch Oberwasser bekommt. Die Nachbarvölker sind abhängig von ihm und der Ernte. Sie wollen wahrscheinlich was zu essen haben und sie applaudieren ihm nach einer Rede, die er gab damals schon Populisten, er inszeniert sich mit Königsthron und königlichen Insignien, er hält eine begeisternde Rede und jetzt am Ende dieser Rede applaudierte das Volk und rief, das ist die Stimme eines Gottes und nicht die eines Menschen. In diesem Augenblick schlug ein Engel des Herrn den Herodes mit einer Krankheit, weil er zugelassen hatte, dass das Volk ihn anbetete, statt Gott die Ehre zu geben. Und von Würmern zerfressen starb er. Doch Gottes Botschaft verbreitete sich weiter und immer mehr Menschen fanden zum Glauben. Und wir sind jetzt am Ende der Geschichte. Wie war das am Anfang der Geschichte? Am Anfang der Geschichte, da war der große Herodes und das große römische Reich mit seinem Statthalter und die kleine Gemeinde, die Angst und Schrecken hatte. Und Herodes wollte den Petrus erschlagen. Und am Ende der Geschichte? Da ist nicht Petrus erschlagen, sondern Herodes erschlagen. Er hat sich mit dem Falschen angelegt. Und die Botschaft Gottes verbreitete sich weiter und immer mehr Menschen fanden zum Glauben. Und die kleine, verfolgte, unterdrückte Gemeinde. Sie wächst und gedeiht, weil der Vater sich um seine Kinder kümmert. Und es gibt sie heute noch. Millionen, vielleicht Milliarden von Menschen, die ihn bekennen als ihren Herrn. Das Römische Reich ist schon seit Jahrhunderten untergegangen. Die christliche Gemeinde wird bis zum Ende weiter bestehen. Wer regiert diese Welt? Gott regiert diese Welt. Und Gott hat seine Gemeinde in der Hand. Deshalb müssen nicht wir uns fürchten vor der bösen Welt da draußen, sondern das Böse muss sich fürchten vor einem großen Gott, der einmal kommt und Gericht halten wird. Da kommt keiner einfach so davon. Sondern Gott guckt sich das alles nochmal ganz genau an. Und wir dürfen, weil Jesus für unsere Schuld gestorben ist, sicher sein, dass wir Erlösung erleben. Aber die sich gegen Gott stellen, die haben das Problem. Die müssen sich fürchten, nicht wir. Und ich wünsche mir dieses Bewusstsein, dass wir nicht in Angst und Schrecken hier sitzen in unseren Räumen und Angst haben vor dem, was da passiert, sondern Gott ist der Handelnde und er ist souverän und er wird nichts zulassen, was wir nicht auch tragen können. Und ja, manchmal mutet er uns Kindern einiges zu, so wie Dimitri, so wie vielleicht dir und mir. Aber Gott hat einen Plan mit deinem Leben. Und wenn du ihm vertraust, dann kannst du ruhig schlafen, dann hast du Frieden, dann wirst du Erlösung erleben. Dann werden die Ketten immer wieder von deinen Armen fallen. Dann wirst du immer wieder Befreiung erleben von den Dingen, die dein Leben schwer machen. Dann werden wir letztlich zu Siegern werden mit Gott, weil er der Sieger ist. Amen.